Save the date. Deal Sourcing 2024. Am 10. September im Dorint Hotel in Oberursel bei Frankfurt. Das wichtigste Netzwerkevent der Corporate Finance Community. Seid dabei und trefft über 800 spannende Köpfe aus M&A, Finanzierung und Restrukturierung. Mehr Infos und Anmeldung unter www.dealsourcing.de. What's up, Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Community. Mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Heute begrüßt euch Michael Hetzstück.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von What's Up Corporate Finance. Ich bin Michael Hetzstück und ich bin euer Host. Kennt ihr ein größeres Unternehmen, bei dem gerade kein IT-Modernisierungsprojekt läuft? Ich nicht. Und damit ist klar, dass IT-Strukturen, ihre Modernisierung und die Kosten und Benefits, die daraus entstehen, auch für Finanzinvestoren ein wichtiger Aspekt bei der Bewertung, der Auswahl und der Weiterentwicklung ihrer Portfoliounternehmen sind. Wie PE-Häuser genau auf das Thema IT schauen, das herauszufinden, haben wir uns heute hier vorgenommen. Die Antworten hoffe ich mir von den beiden Gästen, die hier bei mir im Studio sitzen. Da ist zum einen Angelika Krämer aus dem IT-Projektgeschäft der Deutschen Leasing. Hallo Angelika.
Hallo.
Und da ist Daniel Gritschak, Spezialist für IT-Due Diligence und IT-Post-Merger-Integration bei dem IT-Beratungshaus Valantic, wo er für die PE-Practice verantwortlich ist. Hallo Daniel.
Hallo Michael.
Lass uns erstmal das Spielfeld vermessen, auf dem wir uns jetzt hier gleich austoben werden. Wie steht denn der gehobene deutsche Mittelstand in Sachen IT-Qualität da? Eher gut oder eher schlecht?
Oh, ich glaube, das ist sehr heterogen, das Feld. Ja, das kommt ein bisschen drauf an, aus welcher Historie man rauskommt und in welcher Branche man unterwegs ist. Dem Mittelstand wird ja oft nachgesagt, enormen Nachholbedarf zu haben. Das kann ich so in der Breite nicht bestätigen. Man muss aber schon sagen, dass in Relation zu großen, global agierenden Unternehmen eher mal mehr zu tun ist als weniger.
Wie siehst du das, Angelika?
Ich habe ein ähnliches Bild, auf jeden Fall auch ein heterogenes. In einem Großunternehmen lässt sich vielleicht auch das ein oder andere IT-Defizit noch mit Personalressourcen ausgleichen. Insofern ist das nicht gleich transparent, aber ich habe ein ähnliches heterogenes Bild wie Daniel.
Wohin geht denn der Trend bei der IT-Modernisierung, die ja jetzt im Moment gerade draußen fast flächendeckend laufen? Ist das wirklich ausschließlich Software as a Service und Cloud Solutions, die da implementiert werden im Moment?
Ach, auch das, glaube ich, kann man so in der Breite nicht sagen. Am Ende des Tages ist ja die Frage, also man muss sie wahrscheinlich ein bisschen differenziert betrachten, ne? Also die einerseits die Frage, wie ist mein Delivery Model, also wie source ich meine IT-Services und wie erbringe ich sie? Und da ist der Trend sicherlich klar mehr Managed Service, mehr im Outsourcing, als das vielleicht noch in den letzten 10 Jahren der Fall war. Auf der anderen Seite sicherlich, was brauche ich inhaltlich? Also im Sinne von, mit welchen Applikationen, welchen Plattformen, welchen Services bin ich unterwegs? Und da muss man eben sagen, dass, wenn man vor einigen Jahren auch gesehen hat, dass die Feature-Parität von gerade Public Cloud und SaaS-Diensten eher noch zurückhing, dass heute eher umgedreht ist. Und wenn ich bestimmte Dinge haben möchte, also gerade wenn ich so an große Data- und AI-Themen denke, aber auch an Collaboration-Themen und Ähnliches, die Cloud-Anbieter teilweise einfach andere Offerings haben und auch die großen Player, Microsoft, SAP und so weiter, in dem Umfeld in den Cloud-Produkten besser aufgestellt sind. Und das ist dann, glaube ich, die lange Antwort auf eine kurze Frage. Ja, es kommt eben darauf an, was ich brauche.
Ich stimme dir zu, allerdings nur teilweise. Auch wir sehen einen Mix an Cloud und sogenannten On-Premise-Lösungen, auch was die Lizenzbasis betrifft. Ich stelle fest, dass die Unternehmen zögerlich und aus meiner Sicht zu Recht zögerlich sind, wenn es darum geht, die Kernprozesse in Standardstrukturen zu pressen, sage ich jetzt mal überspitzt. Die Tendenz, die wir beobachten als Leasinggeber, der in ganz viele Projekte reinschauen darf, in ganz viele Unternehmen reinschauen darf, ist tatsächlich, dass der Kernprozess oder die Kernprozesse im ERP-System häufig dann noch mehr bei sich gehalten werden und gestaltbar und die Prozesse flexibel anpassbar gehalten werden sollen. Allerdings die Umsysteme, also die Themen, die als Commodity empfunden werden und natürlich der technische Betrieb, dann eher in die Auslagerung und in die sogenannten Cloud-Lösungen gehen.
Ja, wahrscheinlich erfordert das schon allein eine Differenzierung des Cloud-Begriffes, ja, wenn man im Prinzip auf wirkliche Public Cloud Hyperscaler Modelle schaut und auf SaaS Modelle, da bin ich da schon in der Regel sehr stark im Standard unterwegs. Und je komplexer meine Prozesse sind und je höher ich auch im Mittelstand komme, desto höher ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass die Anforderungen, die ich da habe, gar nicht abbildbar sind. Und dann bin ich halt schnell wieder in sogenannten Private Cloud Modellen. Der Begriff Private Cloud in sich ist ja schon, ich würde ihn mal vorsichtig zweifelhaft nennen. Ja, am Ende vom Tag sprechen wir da ja technisch oft über klassische On-Premise-Lösungen, die auch oft auf die Art und Weise lizenziert werden, die aber eben halt bei Hostern ausgebracht werden, weil eben seit einigen Jahren alles Cloud heißen muss, haben wir noch den Begriff Private vorgeschrieben. Obwohl es eigentlich das Gleiche ist, was wir als Application Management Services oder Application Service Providing, also schon kennen, seit ich angefangen habe mit dem Job, und das ist auch schon über 20 Jahre her. Also insofern, es kommt drauf an.
Aber wenn ich eins über Private Equity weiß, dann, dass die PE-Leute Komplexität hassen. Und wenn ich mir jetzt das vorstelle, was ihr hier an Landschaft skizziert, so ein bisschen ein Mischmasch aus On-Premise und Cloud und sagen wir, Hybridmodelle und im Unternehmen auch verschiedene Sachen im Einsatz, also nicht diese schöne neue Softwarewelt, alles aus einem Guss aus der Cloud, schaut Private Equity dann mürrisch auf das Thema IT, weil es wirklich immer ein Painpoint ist, den die auch nicht so wirklich nachvollziehen können, warum man da so einen Wildwuchs machen muss?
Also ich glaube, größeren Veränderungsbedarf aus einer Transaktionssituation heraus ist nichts, was einen Private Equity Investor übermäßig glücklich macht. Außer natürlich ist es halt im Kern der Story. Ja, man spricht ja dann oft über Situationen, in denen zum Beispiel im Rahmen von einem Carve-out Konzernbestandteile herausgelöst werden und wo die Situation in sich eine massive IT-Transformation nach sich zieht. Und dann natürlich auch diese Transformation der Werttreiber ist. Also wenn es mir dann als Investor gelungen ist, diese zu vollziehen und meinen Target zu verselbstständigen, dann habe ich damit sicherlich einen nicht geringen Teil dessen geschafft, was mein Investment Case mal war. Bin ich da dann noch verbunden mit Value Creation Ansätzen oder bei einem Build Case in der Vergrößerung dazu beitrage, dass es eben auch noch Wachstum gibt, dann realisiere ich halt eben hoffentlich meinen vorgesehenen Multiple auf dem Thema. In einer Situation, glaube ich, wo wir über ein eher klassisches Modell sprechen, also man kauft ein freistehendes Unternehmen und fängt sich eher so ein bisschen in Anführungsstrichen durch Pech jetzt gerade eine große SAP S4 Transformation ein. Das führt, glaube ich, nicht zum Glück, nicht zuletzt aufgrund der ja nicht geringen Kapitalbedarfe, die daraus entstehen.
Ja. Ja, ich glaube auch, also eine S4-Transformation, die noch dazu in die Due Diligence dann hineinkommt und in den Übergang, ist natürlich eine Herausforderung, insbesondere von der Kostenseite. Zudem, Daniel, was du gerade gesagt hast, vielleicht noch ein Aspekt. Wir schauen ja auch ganz viele Systemlandschaften und Softwarelandschaften der Unternehmen an und wir stellen fest, dass die Komplexität und die damit verbundenen Herausforderungen nicht so sehr in dem Mix aus Cloud und Non-Cloud liegt. Ich will das erklären, wie ich das meine, nämlich wenn der Kern sehr klar ist, also im Hinblick auf Keep the Core Clear, kann ich ja außen herum die Convenience-Themen sozusagen anstecken als Satelliten außen herum mit klar definierten Schnittstellen. Das macht ein System oft leichter beschreibbar und durchdringbar und damit auch transformierbar, aus unserer Sicht zumindest, als wenn ich alles in diesen Kern reinbacken will und alles aus einem Guss haben will.
Ja, plus wir merken ja auch, wenn man in unterschiedliche funktionale Bereiche eines Unternehmens schaut, dass ein Best-of-Breed-Ansatz oft auch einfach eine sehr, sehr gute Möglichkeit ist, ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis zu erzielen.
Ja. Jetzt hat der Private Equity Investor ja immer die Logik, vom Exit her zu denken. Ich weiß, es sind 3, 4, 5, 6 Jahre, in denen ich dieses Unternehmen so hinstellen muss, dass es einigermaßen besenrein aussieht. Ich habe das vorhin angesprochen, so ein superkomplexes S4 HANA oder ERP-Transformationsmodell hat ein relativ großes Umsetzungsrisiko. Und selbst wenn ich das in der Zeit vernünftig fertig bekomme, ist wahrscheinlich die Frage, kriege ich diesen Value, den ich da sozusagen als Investition angeschoben habe, 4, 5 Jahre später schon kristallisiert. Das ist wahrscheinlich ein großer Punkt. Und bei diesen kleineren Projekten weiß ich, wenn ich die in einem Jahr sauber durchbekomme, kann ich das beim Exit zeigen und kriege eben ein entsprechendes Multiple drauf.
Genau so ist es, ja. Also es ist ja nicht nur ein Umsetzungsrisiko und das damit verbundene Kostenrisiko. Die Frage ist ja auch immer, ob diese großen ERP-Projekte die angestrebten Effizienzverbesserungen überhaupt heben und wie lange sie dafür brauchen. Also üblicherweise kommt ja nach der nicht kurzen Projektphase erstmal das Tal der Tränen, in dem alles ein bisschen schwieriger ist als vorher. Und da sind wir dann schon bei kürzeren Beteiligungszeiträumen in der Situation, wo das nicht mehr passt. Wenn ich hingegen einen Investment-Case habe, der darauf massiv aufsetzt, also wenn ich, was wir oft sehen, sind Post-Merger-Integration-Situationen oder Situationen, in denen es einem Investor gelingt, in einem relativ kurzen Zeitrahmen von vielleicht 6 oder 12 Monaten 3, 4, 5 Targets zu kaufen, die man dann integriert und als einen großen Block eben wieder an den Markt bringen will. Und dann habe ich natürlich in der Situation, in der ich von 5 ERP-Systemen komme, aber in der Verkaufssituation auf 1 wieder runtergebrochen habe, das ist ein enormer Hebel. Weil ich kann ja tatsächlich glaubhaft vermitteln, dass ich ein in sich geschlossenes Unternehmen und nicht eine wild zusammengekaufte Gruppe habe, die sich vielleicht noch gar nicht so richtig kennt und noch gar nicht so richtig zusammen agiert, noch keine Synergien gehoben hat. Und das ist für die Story natürlich super hilfreich. Wie immer im M&A-Umfeld, es kommt auf die Invest-Story an. Ja, das ist auch das Schöne, glaube ich, an dem Job und der Konstellation. Das ist sehr abwechslungsreich.
Du bist jetzt sehr oft auf Due Diligences, IT-Due Diligences unterwegs und eigentlich in der Regel mit einem Private-Equity-Kontext hinten dran. Welche Rolle spielt denn IT-Due Diligence in dem kompletten Due Diligence-Set, wo auch noch 4, 5, 6 andere DD-Ströme parallel gefahren werden? Steht die in der Priorität eher weiter oben oder ist das eher so nachgelagert, das Ding, das mitgemacht wird, aber nicht wirklich investitionsentscheidend ist?
Ja, das kommt so ein bisschen auf die spezifischen Erfahrungen an, die der jeweilige Investor bzw. das agierende Team schon gemacht hat. Die Erfahrung zeigt, dass die IT-Due Diligence und die Ergebnisse, die daraus kommen, in nahezu allen Fällen durchaus relevante Auswirkungen auf Kaufpreisverhandlungen haben. Und damit müsste sie eigentlich mit da vorne dabei sein. Da gibt es natürlich immer die, also da gibt es eine Finance-DD, da gibt es eine Legal-DD und so weiter, die sicherlich die A-Priorität für sich mit Fug und Recht beansprucht. Bei manchen Investoren stellen wir auch fest, dass wir so knapp nach dem Bodengutachten irgendwann nochmal am Ende kurz einen Blick drauf werfen dürfen. Naja, das mag bei manchen Tages gerechtfertigt sein, aber ich ihm sagte, das Interessante ist, insbesondere wenn der Case in irgendeine Art von Transformationssituation führt, ist natürlich die Frage, wie lange dauert die, was kostet die, mit welchen Risiken ist die verbunden, sehr relevant. Und auch der Verkäufer, sei es ein Stratege, also im Sinne von zum Beispiel ein Konzern, der was abspaltet, oder sei es vielleicht der Vorbesitzer, der auch aus dem PE-Umfeld kommt, der wird sicherlich ein hohes Interesse daran haben, dass alles aus IT-Perspektive sehr entspannt und freundlich aussehen zu lassen. Das zu durchblicken und zu wissen, was die nächsten 2, 3 Jahre auf den neuen Eigentümer zukommt, ist hochrelevant. Und ich würde sagen, in 70% der Fälle wurden Dinge, die wir rausgearbeitet haben, in Kaufpreisverhandlungen erfolgreich in die richtige Richtung eingesetzt.
Dann ist es doch aber eigentlich, wenn du sagst, es ist wichtig, dass auch die IT-Situation entspannt und freundlich aussieht für den potenziellen neuen Käufer, dann ist es ja eigentlich sehr wichtig, dass die Projekte angegangen und nicht verschoben werden. Das ist im Übrigen auch unsere Erfahrung und wir können tatsächlich dann auch, insbesondere wenn es darum geht, die liquiden Mittel ad hoc bereitzustellen, können wir natürlich mit diesem Leasing-Ansatz, den wir verfolgen, inklusive einer Vorfinanzierungsphase während der Projektlaufzeit, können wir natürlich dann sehr gut helfen im Sinne von erstmal die Liquiditätsabflüsse stoppen bzw. vermeiden und dann planbare Leasingraten über beispielsweise 60 Monate, so der Klassiker, also orientiert an den Abschreibungszeiten und dann auch Bilanzeffekte noch realisieren an der Stelle.
Kommen gleich nochmal zum Thema Finanzierung. Vielleicht erst einmal eine Frage zur Investitionsentscheidung. Große Projekte haben hier immer auch einen Ablenkungseffekt. Wenn ich jetzt weiß, ich habe ein großes IT-Transformationsprojekt vor mir, werde ich wahrscheinlich Management und Organisation relativ stark darauf fokussieren müssen. Und es wird schwierig, wenn ich nebenbei noch eine Auslandsexpansion, großes Buy-and-Build-Rollout oder andere große Transformationsprojekte machen muss. Jetzt hängen die aber oft miteinander zusammen. Das eine führt zum anderen. Wenn ein Investor so eine große Transformation vorhat, eurer Erfahrung nach, wird das IT-Thema dann in der Regel richtig eingeschätzt oder neigen PEs da auch vielleicht ein bisschen naiv zu sagen, ach komm, das kriegen wir schon hin, wir konzentrieren uns auf die sexy Sachen, die strategischen Sachen und am Ende ist IT dann wirklich der Painpoint, weil man es in der Due Diligence vielleicht falsch eingeschätzt hat?
Also das soll schon vorgekommen sein. Wir haben das immer wieder auch schon beobachtet. Oversimplified by Management ist da manchmal unser Ansatz, gerne auch beschrieben mit, das kann doch nicht so schwer sein. Tatsächlich gehören halt gerade ERP-Projekte, aber auch komplexe Outsourcing-Transformationen oder der Neuaufbau von der IT-Infrastruktur schon so zu den wildesten Dingen, die man in der IT so veranstalten kann. Das sind auch durchaus Dinge, für die sich Unternehmen mal auch entspannt 3 Jahre Zeit lassen und die in so einem M&A-Kontext, gerade wenn sie als Teil der Transaktion stattfinden müssen, halt auch mal innerhalb von einer 12-monatigen TSA-Phase abgewickelt werden müssen. Jetzt liegt es mir fern, schlecht über meine Auftraggeber zu sprechen. Aber am Ende des Tages, wie du schon gesagt hast, manchmal bedingt das eine das andere. Also gerade wenn ich einen Buy-and-Build-Case habe, wenn ich einen Expansions-Case habe, wenn ich, und erstmal egal, ob das Märkte sind, ob das Produkte sind oder ob das vertikal horizontal ist, es gibt nahezu keine Situation, die nicht irgendeine Art von IT-Implikation haben. Die muss ich dann eben gut managen. Die wirklich erfolgreichen Cases unterscheiden sich halt genau darin von den weniger erfolgreichen, nämlich dass es einem gelingt, den Business-Teil umzusetzen, während man parallel den IT-Teil macht. Und das gelingt halt typischerweise, wenn ich ein gutes Management habe, wenn ich ein Team habe, das ich darauf eingeschworen habe, ja, wenn die auch verstehen, warum das stattfindet, wie das stattfindet und man nicht hinterher noch als Investor gegen seine Beteiligung arbeitet, wobei das ist was, was ich ganz, ganz selten sehe. Ich finde, das gelingt den Investoren meistens sehr, sehr gut, sich in die Organisation zu integrieren und dann ein gemeinsames Mindset hinzukriegen. Und das kann halt dann auch echt mächtig sein, dass eine externe Beratung dabei hin und wieder helfen kann. Wir haben halt den Vorteil, wir machen es 10-mal im Jahr, nicht einmal alle 10 Jahre. Das mag schon auch so sein, mal pro domo gesprochen. Aber ich glaube, die Situation, in der man heute ein Unternehmen kauft und in der IT nichts tun muss und auch bei einer Haltedauer nichts tun muss, die gibt es quasi nicht.
Eine IT-Struktur zu modernisieren auf der Hardware, auf der Software-Seite ist ja auch eine teure Angelegenheit, verlangt viel Investitionen. Private Equity will immer die Cashflow-Belastung möglichst gering halten. Angelika, wie finanziert man denn so eine große IT-Transformation mit möglichst wenig Cashflow-Belastung, gerade aus Sicht von einem Private Equity-Investor?
Eine wunderbare Lösung aus meiner Sicht ist tatsächlich, in ein Leasing zu gehen. Die wenigsten wissen im Übrigen, dass man auch Softwareprojekte ins Leasing bringen kann, dass dieses immaterielle Wirtschaftsgut sehr wohl leasingfähig ist. Und was wir sehen und auch in vielen Fällen begleiten, ist, dass wir in einer Vorfinanzierungsphase, insbesondere, ich mache mal das Beispiel S/4HANA-Transformation, weil das besonders momentan ein sehr zwingendes Ereignis am Markt ist und fast überall vorkommt, fast in allen Branchen vorkommt, diese Aufwendungen doch sehr groß und sehr umfangreich sind, auch wenn IT nie zum Selbstzweck werden sollte, so wie du es ja auch gerade gesagt hast. Aber es sind einfach doch jetzt Chancen, in der Prozesslandschaft aufzuräumen und Dinge anzupassen und sich auch stärker standardisiert aufzustellen. Und in dem Zusammenhang haben wir dann nicht nur Lizenzkosten, die sind häufig sogar gar nicht so hoch, natürlich dann auch Kosten für externe Berater und Implementierungspartner, aber eben auch eigene Kosten. Kosten, die mit eigenem Personal auflaufen. Und die kriegen wir eben auch schön in diese Vorfinanzierungssumme gefasst. Und der Effekt, der dann passiert ist, Kunde ist fertig mit seinem Projekt, erfolgreich umgesetzt, Go Live findet statt und erst dann zahlt er Leasingraten auf eine bestimmte Zeit. Ich habe es vorhin schon gesagt, der Klassiker sind 60 Monate, aber wir begleiten eben vorne das Projekt dergestalt, dass die Liquidität ersetzt wird und auch noch die eigenen Kosten sozusagen in Liquidität übersetzt und zurückgegeben.
Aber ist das so strukturiert, dass die Leasingkosten wirklich erst dann anfallen, wenn das Projekt abgeschlossen ist oder wenn, sag mal, Cost-Overruns oder Zeitbudget-Overruns stattfinden, dass das dann das Problem des Leasingnehmers ist, dass er dann trotzdem schon zahlen muss, auch wenn er noch nicht fertig ist, weil es vorher vereinbart war?
Nee, da sind wir wirklich sehr flexibel. Einerseits vereinbaren wir recht weit vorne in seinem Projekt und in dem Leasing-Vorgehen einen gemeinsamen Kosten- und Zeitplan. Und dieser Kosten- und Zeitplan hat sowohl auf der Budgetseite als auch auf der Zeitseite einen Puffer. Und selbst wenn dieser Puffer gerissen wird und das erklärbar stattfindet, dann verschieben wir einfach diesen Go-Live-Termin in Übereinstimmung mit den Refinanciers, die dann dahinter stehen.
Ich denke, was man da auch sieht in diesen Situationen, ist immer die Frage, was ist die Alternative? Ja, und Michael, wie du gesagt hast, Cashflow ist immer ein super wichtiges Thema. Klassische Bankenfinanzierung wird oft schon für andere Dinge benötigt. Geld aus dem Fonds zu nehmen, also Eigenkapital einzubringen, ist meistens aus einer kommerziellen Perspektive am allerwenigsten interessant.
Die teuerste Variante.
Genau, die teuerste Variante. Und damit ist natürlich ein weiterer Finanzierungsweg, den ich mir erschließen kann, in meiner Wahrnehmung immer wirklich gern genommen. Ergänzend kommt noch hinzu, gerade wenn man zum Beispiel mit Asset-Deals zu tun hat, in denen im Prinzip ein neues Vehikel geschaffen wurde, in denen das Asset dann reingekauft wurde, dann habe ich ja teilweise gar nicht so die großen Freiheiten, wie ich mir dort meine Finanzierung sichere, weil ich keine Credit History habe, ja, und weil ich eben nicht auf bestehende Linien zurückgreifen kann, weil es vielleicht da noch gar keine Hausbank gibt, mit der der Vorbesitzer seit 10 Jahren irgendwie sinnvoll gearbeitet hat. Und dann ist, glaube ich, jeder weitere Weg, in dem man eben früher, schneller, besser in so ein Projekt reingehen kann und diese Transformation anschieben kann, ohne vielleicht zu sagen, naja, wir halten den Target erstmal ein Jahr oder anderthalb, dann haben wir mal unsere Finanzierungssituation aufgeklärt und dann starten wir mal langsam in die Projekte. Die Zeit hat man ja realistisch gar nicht, weil also ERP-Transformationsprojekte, die können mal 18 Monate dauern, die können aber auch mal schnell 24 und 36 Monate dauern. Und wenn große Investoren große Unternehmen kaufen, dann ist das auch mal länger. Im Infrastrukturumfeld ist das ähnlich. Und gerade in zum Beispiel einer Carve-Out-Situation stellt sich die Frage nach der Zeit sowieso gar nicht. Ja, dann muss ich innerhalb von 12 oder 18 Monaten aus dem Konzern ERP, meistens SAP, raus. Ich muss meine eigene Infrastruktur aufbauen. Ich muss, wenn es dumm läuft, jedem Mitarbeiter ein neues Endgerät besorgen, mein Netzwerk neu aufbauen, ein neues Outsourcing gehen. Das kann ich nicht aufschieben. Und alles, was mir da, glaube ich, Manövrierfläche besorgt, ist da, glaube ich, echt wertvoll.
Was ist denn der Unterschied zwischen dem Software-Leasing und Software-as-a-Service? Bei beiden fallen ja anfangs keine Kosten an, sondern erst hinten raus in monatlichen Raten.
Beim Software-Leasing bleibt der Kunde komplett, was die Inhalte betrifft und die Steuerung seiner IT, bleibt er komplett im Driver-Seat. Also er ist nicht auf Änderungen, die sich seitens des Herstellers ergeben, angewiesen. Er muss die nicht einfach mitgehen. Er wird da nicht reingezwungen in dieses Release-Modell auch, sondern er bleibt im Driver-Seat, als wären wir gar nicht da. Also wir sind zwar wirtschaftlicher Eigentümer, aber er handelt für sich und für seine Software, die er auch weiter bearbeitet und verändert und weiterentwickelt.
Daniel, Private Equity-spezifische Frage. So ein IT-Makeover an die Wand zu fahren, ist ja ein enormer Rückschlag. Und wenn ich nochmal neu anfangen muss,
das kann der finale Rückschlag sein.
Genau, aber es sind zumindest mal 2-3 Jahre in die Tonne gedreht. Das ist für einen Konzern ärgerlich. Für einen Private Equity Investment Case ist es im Prinzip der Tod, wenn man dann 2-3 Jahren wieder auf Null stellen muss. Was sind denn die Erfolgsfaktoren, dass man wirklich auch eine hohe Transaktions- oder Umsetzungssicherheit hat, wenn man sowas angeht als Investor, dass man weiß, das Ding wird auf jeden Fall noch, vielleicht mit einem gewissen Puffer, innerhalb der Haltedauer sauber abgeschlossen werden?
Da gibt's einige. Also erstmal gilt Pareto-Prinzip vor allem, 80-20. Und das ist echt mit Private-Equity-Investoren, finde ich, besonders angenehm, weil da herrscht Pragmatismus. Ja. Auf das Wesentliche konzentrieren, das auf den Boden bringen und gut machen, aber nicht in Schönheit sterben. Ich glaube, frühzeitige gute Planung, am besten schon aus der Transaktion heraus, in der Due Diligence, wissen, was kommt auf mich zu, wie lange dauert das, was kostet das, wen brauche ich dafür. Dann sicherlich ein gutes internes Team und da auch frühzeitig vielleicht auch die unangenehmen Entscheidungen treffen. Also wenn ich einfach merke, ich habe an 2-3 Schlüsselstellen, gerade wenn es Richtung Kernsoftware geht, nicht die richtigen Menschen, dann muss ich halt die richtigen dahin bringen, was auch immer das bedeutet. Externe Unterstützung. Genau dort, wo eben Skills und Erfahrungen notwendig sind, die ich weder als Investor sinnvoll aufbauen und vorhalten kann und die auch Unternehmen typischerweise nicht haben. Das fängt bei der übergreifenden Steuerung solcher Prozesse an, das geht mit Auswahlverfahren weiter, das geht mit der Vertragsgestaltung in einen sehr interessanten Bereich, wo man sich eine Menge Ärger sparen kann, wenn man gute Verträge frühzeitig macht und so ein bisschen den Konflikt vor die Klammer zieht, ja, und lieber 2 Wochen länger verhandelt und diskutiert, aber dann ungefähr weiß, in welcher Situation was passiert, anstatt das so salamiartig eine Scheibe pro Woche zu lernen, welche Herausforderungen man mit seinem Dienstleister hat. Das sind aus meiner Sicht mal so spontan die wichtigsten. Wenn mir noch einer einfällt, komme ich darauf zurück.
Immer gerne. Aber sind dir persönlich Private Equity Fonds bekannt, die das Thema IT wirklich als Value Creation Modell systematisch erfassen, die genau nach Targets suchen, die eine imperfekte IT haben, wo sie mit ihrem Know-how und ihrem Erfahrungswissen aus vielen weiteren Transaktionen da durchgehen können und sagen, wo andere bei ein Bild machen, machen wir das Thema IT Value Creation?
Oder beides. Weil IT-Value-Creation beziehungsweise IT-Veränderungen auch auf dem Buy-and-Build-Case ja oft einzahlen, also die Grundlage dafür sind. Also ich würde eher sagen, dass das heute fast die Mehrheit ist. Also ich kenne jetzt keinen Fonds oder kein Operations-Team, das sich das direkt auf die Fahne geschrieben hat. Ich kenne ein großes, das das sehr gut macht. Ich weiß nicht, wie wir mit Namen unterwegs sind, aber die wirklich in den letzten Jahren ein sehr, sehr gutes Team aufgebaut haben und da auch intern sehr viel lösen. Die meisten, gerade mittelständischen Investoren, kriegen das in den eigenen Reihen eigentlich nicht übermäßig nachhaltig hin. Aber sich mit dem Thema zu beschäftigen, das machen alle. Weil das Problem ist ja, du hast ja fast keinen Case, in den du ohne eine größere IT-Veränderung durchkommst. Plus, die zu kaufen, die schon perfekt sind, ja, das ist wenig hilfreich. Da kann ich ja keine Wertsteigerung generieren. Auf der anderen Seite, als Investor brauche ich natürlich ein lösbares Problem. Oder im Umkehrschluss, ich muss die unlösbaren Probleme von den lösbaren trennen. Die muss ich aussortieren, und zwar so frühzeitig wie möglich in meinem Prozess. Die lösbaren sauber taxieren. Weil auch lösbar natürlich ein weites Feld ist, das ja schön in der IT ist. Alles eine Frage von Zeit und Geld. Beides ist im Private Equity Umfeld knapp. Ja. Entsprechend muss ich sicherstellen, dass ich mir nicht zu viel auflade, was dann nicht funktioniert. Und ich muss natürlich am allermeisten feststellen, dass ich nicht in der IT irgendeine Art von Tretmine habe, die mir meinen Case versaut. Also vor vielen, vielen, vielen Jahren, deswegen kann ich es erzählen, habe ich mal einen Investor beobachtet, wo wir erst nach der Transaktion dazu kamen, der ein Unternehmen gekauft hat, ein Handelsunternehmen, wo aber eigentlich die Kraft in der Logistik und in den Prozess und in der Automatisierung lag, weniger im Produkt oder in den Channels. Und dort hat man in der DD leider nicht bemerkt, dass das grundlegende System weder sprach- noch währungsfähig ist. Also das Konzept einer Währung war dem System nicht bekannt. War ein komplett eigenentwickeltes System, perfekt auf die Prozesse zugeschnitten. Deswegen war das Unternehmen auch so erfolgreich. Aber als der Investor dann beschlossen hat, direkt nach Kauf ins Ausland zu expandieren, musste man ihn damit konfrontieren, dass das eine Ablösung des Systems oder einen enormen Re-Engineering-Aufwand nach sich zieht, weil einmal quer eben das Konzept unterschiedlicher Währungen eingezogen werden muss.
Hätte ja im Euro-Raum expandieren können.
Ja, das ist grundlegend richtig, aber da hat er eher Richtung Nordamerika geschaut und da war es mit Euro nicht so weit, genau wie heute. Ja. Und der Euro-Raum war auch, glaube ich, wenn ich mich recht entsinne, schon ganz okay erschlossen. Also die großen Felder, das ist ja übrigens nicht selten so, dass man sich, gerade wenn es von Investor zu Investor geht, für den nächsten nochmal so einen großen Schritt aufhebt. Ja, also wir haben es Europa erschlossen, der nächste macht jetzt halt irgendwie Asien oder USA, ich weiß es nicht. Und das hat dann schlicht und ergreifend nicht funktioniert.
Der musste dann seine Buy-and-Build-Strategie abbrechen wegen des IT-Systems.
Also der hat tatsächlich dann mit uns ein Auswahlverfahren durchgeführt. Der hat dann die interne Lösung durch SAP ersetzt. Das war ein 3-Jahre-Projekt. Das hat nicht zu dem totalen Zusammenbruch dieses Cases geführt, weil der tatsächlich in dem Raum, in dem er war, schon sehr substanziell gut war. Aber das war auf jeden Fall ein sehr, sehr unangenehmer Moment. Den hätte man wahrscheinlich lieber in der Due Diligence bemerkt.
Aber er konnte ja eigentlich auch keine Buy-and-Build-Strategie mehr starten. Nach 3-4 Jahren dann noch anfangen, in Nordamerika zuzukaufen. Da kommt man nicht mehr weit in der Haltedauer, oder?
Ich kann ja nicht genau sagen, wie das ausgegangen ist, aber ich vermute, dass genau das der Fall ist.
Kennst du eigentlich Leute, so IT-Operating Partners, die an PE-Fonds angedockt sind, speziell zum Beispiel mit dieser IT-Expertise, beispielsweise Leute wie du, die dann wirklich systematisch 2-3 Tage die Woche in Portfoliounternehmen reingehen, 2 Jahre lang, die so eine Transformation durchlaufen?
Das gibt's vereinzelt bei größeren Investoren, größeren Fonds, größeren Organisationen einfach. Bei den mittelständischen Investoren ist das nicht verbreitet, auch weil es, glaube ich, relativ schwer ist, solche Profile zu bekommen und zu binden. Und auch die Teams außenrum zu bauen, weil es hilft ja nicht ein Operating-Partner, sondern der braucht ja ein Team. Und wenn man dann auch noch handlungsfähig sein will in einer Anzahl von 5 bis 10 Beteiligungen, dann ist es auch schnell mal ein Team von 5 bis 10 Menschen. Und die sitzen ja dann typischerweise nicht auf der Payroll der Beteiligung. Und das macht es nicht immer leicht, das umzusetzen. Ich kenne, also man darf auch mal einen Namen nennen, Aurelius hat das in den letzten Jahren aufgebaut. Darf ich Konrad Meyer grüßen, der das ganz hervorragend gemacht hat und wo wir regelmäßig Hand in Hand dann verstärkend arbeiten. Aber Aurelius gehört auch nicht zu den kleineren in der Branche. Und dort ist es tatsächlich dann eher so, dass man sich da eben extern verstärkt. Zum Beispiel durch Beratung mit unserem Profil oder eben, wenn es schon sehr konkret in der Umsetzung geht, dann eben auch gezielt mit Systemhäusern, mit Managed Service Anbietern. Und das ist, glaube ich, auch in der Größenordnung der sinnvollere Weg.
Ich habe noch eine Abschlussfrage an euch beide und zwar vom Exit her gedacht. Ja, die meisten PIs überlegen sich ja schon beim Einstieg, welcher Exit-Kanal wird es wahrscheinlich werden, vielleicht sogar welche potenziellen Käufer kommen in Frage und entwickeln das Asset in die Richtung, dass es dazu passt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich baue eine IT komplett um, eine Goldrand-Standalone-Lösung und dann verkaufe ich das an Strategen, der wiederum sein eigenes IT-Universum hat und das dann im Prinzip abstellt und in sein IT-Universum migriert, ist das relativ sinnlos, oder?
Oh, ich glaube, das kann man in der Regel gar nicht so sagen. Also erstmal ist ja die Frage, wo komme ich her? Und wenn ich zum Beispiel einen Buy-and-Build-Case betrieben habe, den ich dann konsolidiert an den Strategen verkaufe, ist ja allein die Prozessharmonisierung, die Datenharmonisierung und die ganze Grundlagenarbeit, die ich geschaffen habe, schon sehr viel wert. Deswegen würde ich hier nicht sagen, dass das quasi 100% abgeschrieben werden kann. Gleichwohl ist es natürlich schon so, dass wenn mein Ziel ein Stratege ist, ich mir schon sehr genau überlege, wo ich Geld reinstecke, wo ich Zeit reinstecke und wo ich auch vor allen Dingen die dicken Bretter bohre. Also wenn ich zum Beispiel in das ERP-Umfeld reinschaue, ist natürlich Prozess- und Datenharmonisierung das Hauptproblem. Also Software einzuführen, das haben wir, glaube ich, alle ganz gut geübt die letzten 20, 30 Jahre. Und wenn es die Prozesse nicht arg zu kompliziert sind, kriegt man das irgendwie auch hin. Aber wenn ich eben aus 5 Unternehmen 1 machen will und ich muss am besten, also wir hatten mal einen ganz interessanten Fall, das war ein Unternehmen mit kaum mehr als 1000 Mitarbeiter, diese aber in 20 Ländern auf 3 Kontinenten in ungefähr 6 Zeitzonen. Und die hatte der vorherige Besitzer, Stratege, zusammengekauft, in meiner Wahrnehmung ziemlich an der Integration verhoben, die irgendwann entnervt aufgegeben und dann zum Private Equity abgegeben. Der hat sich dann dem Problem stellen müssen. Und da stellt sich auch die Frage gar nicht, ob ich das jetzt dann an einen Strategen weiterverkaufe oder an den nächsten Investor, weil das musste integriert werden. Also um da irgendwie Synergien zu heben, um da irgendwie ein kohärentes Konstrukt rauszumachen, brauche ich eine einheitliche Datenbasis, brauche ich einheitliche Vertriebsprozesse, brauche ich Transparenz über Bestände, über Produktionskapazitäten, auch über Länder- und Kontinentsgrenzen hinweg. Ja? Und dazu muss ich zwingend eine IT-Konsolidierung betreiben. Es geht nicht anders. Und dann ist es ehrlich gesagt auch fast egal, ob der Nächste das einmal so, wie es dann ist, in sein Kernsystem überführt oder das behält, was da bleibt, in meiner Wahrnehmung. Weil die eigentliche Arbeit ist gemacht.
Wie siehst du das von der Finanzierungsseite? Macht das da Unterschied, in welcher Art IT-Projekte finanziert werden, wenn der PIler überlegt, ob er das als Secondary an anderen PI verkaufen will, standalone, oder ob es doch wieder zurück in den Konzern gehen soll?
Also diese Überlegung, an wen es weitergegeben werden soll, die, ganz ehrlich, die beziehen wir nicht oder kaum ein in unsere Überlegungen. Was uns aber sehr wohl begegnet, ist tatsächlich, dass die Refinanzierungspartner, die hinter uns stehen, die unsere Struktur, die wir anbieten, ermöglichen, dass diese Banken und Sparkassen, dass die sehr wohl sehen, wenn hier ein unternehmensweit homogen einsetzbares System entsteht, mit dem auch Simulationen, Planungen etc. möglich werden, wodurch dann der Kunde ein anderes Standing am Markt erhält, dann sehen die das durchaus als Unternehmenswert steigernd und entsprechend verbessern sich dann auch die Konditionen für die Refinanzierung.
Nochmal ein neuer Aspekt von IT-Value Creation. Wirklich faszinierend. Ich bin offen gesagt kein IT-Spezialist. Ich kann Rechner hoch und runter fahren, das klappt meistens auch ganz gut. Insofern habe ich viel gelernt heute. Und ich glaube aber auch, dass es sogar für den einen oder anderen ITler und vor allem auch PIler gilt, der heute vielleicht hier zugehört hat. Ich fand, das war ein cooles Gespräch. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr mit eurem geballten Expertenwissen mir da durchgeholfen habt und vielleicht auch unseren Zuhörern. In diesem Sinne sage ich euch beiden ganz herzliches Dankeschön.
Danke, Michael.
Danke auch an dich.
Und das war's dann auch schon wieder bei WhatsApp Corporate Finance. Ich hoffe, ihr bleibt uns gewogen und sage auf Wiederhören für heute. Bis zum nächsten Mal. Euer Michael.
Musik, What's the Angle und What a Wonderful Day von Shane Ivers. www.silvermansound.com